Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Welche Worte passen besser in diese Adventszeit, in diese Zeit des Wartens auf Weihnachten, als eben diese prophetischen Worte gesprochen von einem Mann, der uns am Anfang der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium begegnet. Ja, bevor Christus selbst geboren wurde, erhält ein Paar, welches schon alle irdische Hoffnung auf ein eigenes Kind aufgegeben haben dürfte, erhält eben ein Paar die Verheißung, einen Sohn zu bekommen. Sein Name soll Johannes sein. Und später bekommt er den Beinamen der Täufer. Letzten Sonntag hat der Alex über das Thema Spaß beim Beten durch den Heiligen Geist gepredigt. Und dabei auch gesagt, dass der Heilige Geist bei uns evangelikalen Christen oft nicht so im Blick ist, ja oft aus dem Fokus herausfällt. Dabei ist er doch ganz klar Teil der Dreieinigkeit. Ja, das stimmt. Der Heilige Geist ist Gott. Er war von Anfang an da und er wird auch am Ende noch da sein. An diesem Ende, also in der Ewigkeit bei Gott, werden dann auch wir endlich aufhören zu fragen, wie das denn genau mit dieser Dreieinigkeit eigentlich zu verstehen ist. Spätestens dann werden wir erkennen und es erfassen. Und bis dahin, ja, nehmen wir das im Glauben an und versuchen, Stück für Stück zu ergründen und zu erfassen, wie unglaublich groß Gott ist. Um zu erfassen, wie unglaublich groß Gott ist, nehmen wir in dieser Jahreszeit in den Blick, wie unglaublich klein sich dieser Gott selbst gemacht hat, als er in einem armseligen Stall in Bethlehem als Mensch geboren wurde. Im neuen Jahr wollen wir uns als Gemeinde in den Gottesdiensten verstärkt mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Und genau dort, im Lukas-Evangelium, finden wir eben auch die ausführlichste Beschreibung der Weihnachtsgeschichte. Ja, und auch dort ist der Heilige Geist von Anfang an mit dabei. Im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums begegnen uns mehrere Personen, die vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und mit ihnen wollen wir uns heute und auch an den nächsten Sonntagen befassen. Und auch wenn dieses Jahr 2020 aufgrund der Corona-Krise Weihnachten anders ablaufen wird, als wir es kennen und gewohnt sind, ja, wenn manche Traditionen, die wir irgendwie auch lieb haben, an Weihnachten dieses Jahr nicht so gelebt werden können, lasst uns nicht vergessen, dass das allererste Weihnachtsfest stellt einen noch viel, viel größeren Traditionsbruch dar als die aktuelle Krisenzeit. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, Papa, danke, dass wir uns hier im Gottesdienst mit deinem Wort befassen dürfen und dir darin begegnen können, weil es dein lebendiges Wort ist, über das du dich mitteilst und dich offenbarst. Bitte hilf uns, unseren Fokus auf dich zu richten und hilf uns zu verstehen, wie du durch deinen Geist gewirkt hast und ja darin eben auch Hoffnung, Mut und Zuversicht finden, dass du mit derselben Kraft auch heute noch wirkst. In uns, in dieser Advents- und Weihnachtszeit, in der anhaltenden Krisenzeit. Bei dir ist kein Wechsel von Schatten und Licht. Du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf dich wollen wir uns ausrichten und die Gemeinschaft mit dir durch deinen Geist in uns leben. Sprich du durch die Predigt und den Bibeltext zu uns. Amen. Wenn du deine Bibel dabei hast, egal ob als Buch oder als App, dann schlag da ruhig mal Lukas 1 auf und such mal den Vers 67. Ihr könnt natürlich auch hier vorne mitlesen, aber schon nochmal so als Hinweis, bringt eure Bibeln mit und lest dann auch dort mit. Das hilft euch auch, die Stellen dann nochmal zu Hause schneller wiederzufinden. Ja, es sei denn, ihr habt so eine Beamerfläche zu Hause, da kann ich euch auch die Präsentation geben, aber noch besser ist es, ihr habt das selber hier so in der Hand und vor Augen. Also Lukas 1, ab Vers 67, ich lese nochmal bis Vers 70. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, Denn er ist zu unserem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Zacharias war der Vater von Johannes dem Täufer. Und hier heißt es, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und weissagte. Ja, der Heilige Geist wirkt in diesem Moment in der Art und Weise, dass Zacharias in einen Lobpreis anstimmt, der prophetische Worte enthält. Zacharias spricht hier von dem Kommen des Retters, des Christus, als wenn das schon eingetroffen wäre. Als wenn die Erlösung schon deutlich zu sehen wäre. Dabei ist dieser mächtige Retter aus dem königlichen Geschlecht Davids, der ist zu diesem Zeitpunkt, als Zacharias das spricht, da ist dieser mächtige Retter noch ein etwa 4 Monate alter Fötus im Bauch einer unbekannten und irgendwie unbedeutenden Frau im abgelegenen Nazareth. Aber Zacharias, erfüllt mit dem Heiligen Geist, erkennt, dass Gott bereits in die Weltgeschichte eingegriffen hat und dabei ist, alles zu ändern. 400 Jahre ist es nun her, dass Gott das letzte Mal durch einen Propheten zu seinem Volk gesprochen hatte. Und auch wenn die Worte der großen Propheten an jedem Sabbat in den Synagogen-Gottesdiensten gelesen wurden, so war das natürlich nicht vergleichbar mit dem lebendigen Auftreten eines von Gott gesandten Propheten. Und auch wenn die Propheten zu ihrer Zeit viel Ablehnung erlebten, so waren es eben ja doch außergewöhnliche Persönlichkeiten. Elia, Jesaja, Jeremia, Daniel, Hosea oder wie sie alle hießen. 400 Jahre lang, in denen Gott niemanden mehr auf eine solche Art und Weise zu seinem Volk geschickt hatte. Und nun ist da dieser Zacharias, der diese prophetischen Worte spricht. Es sind übrigens die ersten Worte, die Zacharias nach 9 Monaten Sprachpause spricht. Also 9 Monate lang hat Zacharias nicht gesprochen. Und dann eben diese Worte hier. Stell dir das mal vor, ja, du würdest ab jetzt bis nächstes Jahr September nichts mehr reden können. Also, ja, versuch dir das mal vorzustellen und wirklich bei dir selber, ja. Stell dir jetzt nicht vor, deine geliebte Schwiegermutter oder der dich immer rumschubsende Chef, der würde jetzt mal 3/4 Jahr schweigen, sondern du selber. Naja, für manche ist das vielleicht auch eine schöne Vorstellung, mal nichts sagen zu müssen. Aber ich denke, für die allermeisten wäre das doch eine echt große Herausforderung. War von euch schon mal einer in einem Kloster mit Schweigegelübde? Ja, da? Wäre ich mal interessant, ja, zu hören, wie es dir ergangen ist dort. Ich fände es auch mal spannend, das auch mal zu erleben. Aber ich wüsste von mir selber, es wäre eine echt große Herausforderung. Ja, und dann eben auch die Frage, was wäre dann das Erste, was du nach so einer Zeit dann sagen würdest? Nach 9 Monaten, wo du nicht gesprochen hast. Würdest du dann all die ganze Kritik raushauen, die sich bei dir so angestaut hat, was dir so aufgefallen ist die letzten 9 Monate, und das endlich mal raushauen? Oder würdest du den Witz erzählen, der dir schon so lange auf der Zunge liegt? Vielleicht würdest du einfach nur mal laut schreien, um einfach mal nochmal, keine Ahnung, Druck abzulassen oder deine Stimme mal selber wieder zu hören. Ist vermutlich dann auch situationsabhängig, ja, was du dann sagen würdest. Naja, bei Zacharias waren es eben diese Worte, die wir gerade eben ja schon gehört haben. Worte eines großen Glaubens. Doch diesen großen Glauben hatte Zacharias vorher nicht. Und das war auch der Grund, warum er gut 9 Monate später erst wieder sprechen konnte. Oder beziehungsweise 9 Monate lang nicht sprechen durfte. Ja, gehen wir mal diese 9 Monate zurück. Also wenn du parallel mitlesen willst, dann genau, blätter jetzt mal weiter nach vorne zu Vers 5. Aber auch hier, ja, ihr könnt auch gerne hier vorne mitlesen. Zacharias war ein Priester von der Ordnung Abia, so heißt es da. Die Priester stellten im Volk Israel eine eigene Gesellschaftsgruppe. Durch Mose hatte Gott bestimmt, dass die Nachkommen Levis den priesterlichen Dienst übernehmen sollten. Und das war nicht nur so ein paar Hansel. Der Stamm Levi umfasste viele tausend Männer. Und alle sollten irgendwie im Tempel mitarbeiten. In leitender Funktion, dienend, Opfer da bringen. Manche waren als Sänger quasi bestimmt, andere als Türsteher. Doch auch wenn es viele verschiedene Dienste im und um den Tempel herum gab, so waren es trotzdem zu manchen Zeiten zu viele Männer, die hier im Dienst ihren Dienst tun sollten. Und so wurden eben die Nachkommen Levis, die für den priesterlichen Dienst bestimmt waren, in sogenannte Abteilungen auch eingeteilt. Und es gab 24 solcher Abteilungen und jede dieser Abteilungen, die wiederum aus mehreren hundert Männern bestand, sollte zweimal im Jahr für jeweils eine Woche Dienst im Tempel tun. Ja, also eine Abteilung war in einer Woche dran und dann irgendwann, vielleicht ein halbes Jahr später, hatten sie nochmal eine Woche Dienst. Ihr seht also, Priester sein im Alten Testament, das war nicht wirklich ein Vollzeitjob. Außer man war Hohepriester, der hat natürlich schon nochmal deutlich mehr zu tun. Aber wenn du so einer warst wie Zacharias, ja, dann warst du eben nur zweimal für je eine Woche als Priester im Tempel tätig. In der Zwischenzeit bist du einem ganz anderen Beruf nachgegangen. Wenn ich mir so vorstelle, ich wäre nur zwei Wochen Pastor, ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen sollte. Ich kann doch gar nichts anderes. Ja, also ich bin froh, dass wir einen anderen Weg haben hier. Die meisten Priester, die lebten damals dann auch gar nicht in Jerusalem, sondern die haben dann ganz woanders gelebt, ja, im Land verteilt und kamen dann eben für diese Woche, wo sie ihr Dienst hatten, dann waren sie halt in Jerusalem. Zacharias war mit Elisabeth verheiratet, das erfahren wir hier noch in diesem Abschnitt. Über sie heißt es, dass auch ihre Herkunftsfamilie zu den Nachkommen Aarons gehörte. Und Aaron war eben der erste von Gott eingesetzte Priester. Also Zacharias und Elisabeth, eine 100% priesterliche Familie. Naja, nur fühlten sie sich nicht so richtig als Familie. Denn nach ihrer Vorstellung von Familie gehörte zu einem Ehepaar dann irgendwann auch, dass sie gemeinsame Kinder bekamen. Das wurde auch gesellschaftlich so gesehen. Wer keine Kinder hatte, über den dachte man, dass er wohl irgendwie bei Gott in Ungnade gefallen sein muss. Gott ihn wegen einer schlimmen Sünde bestraft. Ja, Kinderlosigkeit galt als großes Unglück, als Schande. Jetzt heißt es aber hier über Zacharias und Elisabeth, dass sie gottesfürchtige Menschen waren, fromm. Von außen betrachtet konnte niemand ihnen etwas vorwerfen. Warum bestrafte Gott sie mit dieser Kinderlosigkeit? Inzwischen waren beide schon recht alt. Sehr alt, heißt es hier im Bibeltext. Wohl so alt, dass sie auch selbst nicht mehr erwarteten, noch ein Kind zu bekommen. Gott lässt nicht selten die, die er in besonderer Weise würdigen und zum Segen setzen will, Gott lässt jene nicht selten erstmal durch dunkle Täler gehen. Dafür gibt's zahlreiche biblische Beispiele. Abraham, Mose, Ruth, Hannah, David. Ja, und vielleicht auch Zacharias und Elisabeth. Es war mal wieder die Woche des Jahres, in der Zacharias Dienst im Tempel hatte. Und an diesem einen Tag fiel das Los auf ihn, dass er im Heiligtum das Rauchopfer anzünden sollte. Das war durchaus etwas Besonderes. Bei so vielen Priestern, wie es zu jener Zeit gab, konnte es sein, dass einem dieses Vorrecht nur ein einziges Mal in der ganzen Priestertätigkeit zuteil wurde. Nur ein einziges Mal, dass du vielleicht diesen Dienst tun darfst, das Rauchopfer eben dann auch dazu zünden. Zacharias durfte also das Heiligtum des Tempels betreten. Nicht zu verwechseln mit dem Allerheiligsten. Das Allerheiligste war der Raum im Tempel, wo die Bundeslade stand und der nur einmal im Jahr, nämlich am großen Versöhnungstag, vom hohen Priester höchstpersönlich betreten werden durfte. Das Heiligtum war der Raum vor dem Allerheiligsten. Hier stand ein Tisch mit den sogenannten Schaubroten, ein goldener Leuchter und eben der Räucheraltar. Und auch hier durfte nicht jeder einfach so reingehen, wie es ihm beliebte. Nein, nur wer durch das Los dazu auserwählt wurde. Und heute wurde diese besondere Ehre Zacharias zuteil. Während des Rauchopfers, was zweimal am Tag verrichtet wurde, war das ganze Volk angehalten, alles stehen und liegen zu lassen und Richtung Jerusalem zu Gott zu beten. Viele kamen zu diesen Tageszeiten dann aber auch direkt zum Tempel und beteten dort im Vorhof. Soweit lief alles nach Routine und Tradition. Man könnte auch sagen, an dieser Stelle berührt das Neue Testament das Alte Testament. Ja, mit dem Neuen Testament, da soll etwas ganz Neues beginnen. Aber Gott knüpft ganz bewusst eben auch an das Alte an. Im Zentrum Israels, im Tempel in Jerusalem, dem Mittelpunkt des geistlichen Lebens des Gottesvolkes, dort leitet Gott die Entstehung des neuen Bundes ein. Vor dem Tempel die betende Volksmenge, im Tempel der gottesfürchtige, aber alte und kinderlose Priester Zacharias. Und dann lesen wir, ich lese mal weiter ab Vers 11. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen. Denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Er wird kein Wein oder andere berauschende Getränke anrühren und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisung zu öffnen. Wow, ja, da ist Zacharias natürlich überrascht, ja, denn damit hatte er so ganz und gar nicht gerechnet. Er wollte einfach seinen priesterlichen Dienst verrichten. Ob das nun Routine war oder nicht, ob er es zum ersten Mal getan hat oder nicht, er wusste, was er zu tun hatte. Alles war genau vorgeschrieben. Er musste sich einfach nur Punkt für Punkt an den Plan halten. Dass da plötzlich ein Engel, ein leibhaftiger Engel im Raum stehen würde, das stand nicht im Ablaufprotokoll. Zacharias erschrak. Das war vor Jesus eigentlich immer die erste Reaktion, wenn die unsichtbare Welt plötzlich sichtbar wird. Denn die Menschen wussten ja nicht, war das eine Gotteserscheinung zum Heil oder zum Gericht? Der Engel beruhigt Zacharias. Hab keine Angst. Es war keine Gerichtsbotschaft, sondern eine Gnadenbotschaft, eine Freudenbotschaft. Gott würde Zacharias und Elisabeth ein Kind schenken. Und sie sollten dem Kind den Namen Johannes geben. Er soll schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und durch ihn wird eine mächtige religiöse Bewegung, eine große Erweckung im ganzen Volk Israel anbrechen. Der Engel zitiert hier ein Wort aus Maleachi 3. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Im Grunde der letzte Prophet, der zum Volk Israel geschickt wurde. Und genau, da heißt es eben, dieses Kind wird zu einem Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia. Elia gilt als ein großer Reformator im Alten Testament, der dem Volk dabei half, sich ganz grundlegend wieder auf Gott auszurichten, auch wenn er es unter König Ahab schwer hatte. Das Kind, das Zacharias hier angekündigt wurde, sollte auch ein Reformer werden. Jemand, der dem Volk dabei helfen sollte, sich wieder Gott zuzuwenden. Und er sollte, wie es hier heißt, ein Mann sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Wow, dieses Kind, dieser Johannes, sollte also der Vorbote des Herrn sein, des sehnsüchtig erwarteten Retters, des Messias. Versucht euch auch hier mal in diese Situation hineinzuversetzen und in diese Botschaft, die ihr hier hört. 400 Jahre lang hatte Gott im Grunde geschwiegen. Ja, jeder wusste, dass irgendwann der versprochene Retter kommen sollte. Dazu gab es zahlreiche Prophezeiungen in den alten Schriften. Und nun steht da dieser Engel und verkündet dem alten, kinderlosen Zacharias, dass sein Sohn der Vorbote des Messias sein würde. In diesem Moment wäre ich wahrscheinlich irgendwie so wie schockgefroren oder so. Es wäre erstmal einfach zu viel gewesen an Informationen. Ich hätte es erstmal in meinem kleinen Kopf sortieren müssen und verdauen müssen. Vielleicht hätte ich auch nochmal nachgefragt, wie bitte? Könntest du das vielleicht noch ein bisschen langsamer wiederholen, lieber Engel? Oder aber ich hätte genauso reagiert wie Zacharias. Oder weiterlesen, ab Vers 18. Zacharias fragte den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Das ist irgendwie auch nett ausgedrückt, ne? Nicht meine Frau ist alt, sondern meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Das ist auch nett ausgedrückt, finde ich. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Zacharias zweifelt und fragt kritisch nach, wie das sein kann, dass er und Elisabeth im hohen Alter noch ein Kind bekommen können. Diese Zweifel werden dann von dem Engel dahingehend bestraft, dass Zacharias bis zur Geburt des Kindes nicht mehr reden können wird. Auch krass, oder? Und das nur, weil die ganze Rede von dem Engel auf die Schnelle nicht in seinen Kopf passte. Anderen Personen in der Geschichte wurde es gestattet, auch mal zu zweifeln. Abraham, der glaubte phasenweise auch nicht immer alles sofort, was Gott ihm sagte. Oder Gideon, der durfte sogar dreimal noch um ein zusätzliches Zeichen bitten. Warum ist Gott hier bei Zacharias so streng? Ich denke, dass in der Strafe, dass Zacharias jetzt eben eine Zeit lang nicht reden kann, dass in dieser Strafe auch ein großer Segen steckt, Gnade. Aber lasst mich versuchen, das euch zu erklären, denn das kann man auch schnell fehldeuten und auch verletzend anwenden. Wenn man dann sagt, jemand geht durch eine schwere Zeit, dass man dann sagt, ja, das ist Gottes Gnade, dass du gerade das erleben musst. Ja, natürlich kann Gott es gebrauchen und er kann es auch dann wieder zum Guten wenden. Aber immer zu sagen, dass jedes Leid, was ich erlebe, dann von Gott irgendwie auch so geschickt wurde, das ist auch, genau, da kann man auch manches auch mit verletzend irgendwie auch wiedergeben. Für das, was Zacharias hier erleben musste, oder nein, für das, was er erlebt hat, in dem Tempel, in diesem Heiligen, da gab es keine Zeugen. Er hätte natürlich rausrennen und laut schreiend sofort im Tempel jedem erzählen können, was ihm da gerade passiert ist. Und vielleicht hätten noch einige geglaubt, dass da was Ungewöhnliches, was Unglaubliches passiert ist. Und ja, auch die Schwangerschaft seiner alt gewordenen Frau Elisabeth, ja, das hätte die Menschen natürlich zum Staunen gebracht. Aber das, was nach dieser Engelsbegegnung passieren würde, das geschah alles nicht von einem Augenblick auf den nächsten. Ich meine, gut, dass Zacharias mit seiner Frau ins Bett hüpft, ja, das kann man nicht noch schnell irgendwie auch erledigen. Aber dann würde einige Zeit erstmal vergehen müssen, ehe Elisabeth mit Sicherheit weiß, dass sie ein Kind im Bauch hat. Und dann würden viele Monate vergehen müssen, bis das Kind geboren wird. Und dann müssen viele Jahre vergehen, ehe dieser Mann dann den Auftrag so verrichten kann, auf die Art und Weise, wie Gott ihn eben auch bestimmt hat. Wie oft hättest du an Zacharias Stelle in dieser ganzen Zeit dich wohl gefragt, ob du dir diese Engelsbegegnung vielleicht doch nur eingebildet hast? Ich meine, hey, Aufregung, ja, du darfst ins Heiligtum, und dann aber dieser dunkle und stickige Raum mit dem ganzen Räucherwerk unter der Volksmenge, die im Tempelvorhof war, da wären bestimmt auch manche gewesen, die dann gedacht hätten, du hättest zu viel Rauch inhaliert. Der Zweifel der anderen, der hat oft so eine Kraft, dass er echt einen auch ganz schön runterziehen kann. Und das ist auch die Taktik, die der Teufel am liebsten wählt, Zweifel zu säen. Hey, bist du dir sicher, dass du wirklich eine Gottesbegegnung hattest? Oder hast du dir das vielleicht nur eingebildet, weil du es dir so sehr gewünscht hast? Desto größer das Wunder in der Gottesbegegnung, desto länger hält die Wirkung natürlich an. Dadurch, dass Zacharias nicht mehr reden kann, bekommen das andere mit, dass da im Heiligtum etwas Ungewöhnliches passiert sein muss. Ja, und auch für Zacharias hält diese Gottesbegegnung an, denn jedes Mal in den nächsten 9 Monaten, wenn er eigentlich etwas sagen will, wird er daran erinnert, dass Gott ihm diesen Engel geschickt hat mit einer unglaublichen Botschaft. Eigentlich heißt es hier in Vers 19 sogar mit einer Evangeliumsbotschaft. Einer Botschaft, die Zacharias heraus aus dem Sichtbaren hinein in etwas nimmt, was die Welt noch nicht gesehen hat. Aber was dabei ist, zu entstehen. Christus, der Retter, kommt. Angekündigt durch das Kind von Elisabeth und Zacharias. Die Strafe des Nicht-mehr-reden-Könnens, die ist hart. Aber sie hilft Zacharias dabei, das Erlebte nicht zu zerreden und stattdessen eben über diese Worte des Engels auch nachdenken zu können. Nach der Begegnung mit dem Engel kommt Zacharias heraus aus diesem heiligen Raum. Die Volksmenge hatte sich schon gewundert, warum der Priester heute für das Rauchopfer so lange Zeit braucht. Aber na gut, jetzt ist er ja da. Nun soll er noch seinen üblichen Segen sprechen und dann würde jeder wieder in seinen Alltag verschwinden und seiner Routine nachgehen. Aber Gott hatte entschieden, dass es an diesem Tag keine Routine im Ablauf geben sollte. Er selbst, Gott, brach mit der Tradition. Der dienstführende Priester kann seinen Dienst nicht ausführen. Der Segen Gottes kommt nicht über den Priester zum Volk, der Segen Gottes kommt in einem Bruch. Das Alte ist im Begriff zu vergehen. Die Stimme des Priestertums verstummt. Neues bricht an. Ein neuer Bund steht bevor. Die Stimme von einem Mann in der Wildnis wird zu hören sein. Eine Stimme, die den Retter der Welt ankündigt. Der Name Johannes bedeutet so viel wie Gott ist gnädig. Und genau das ist die Botschaft, die in die Welt kommt. Gott ist gnädig. Elisabeth wird schwanger und 9 Monate später ist er da, der kleine Johannes. Zacharias wird sich in mehrfacher Hinsicht auf diesen Tag gefreut haben, endlich sein Kind in den Armen halten zu können, aber auch endlich widersprechen zu können. Was Zacharias während seines Stummseins durchgemacht und gelitten hat, das vermag wohl niemand zu beschreiben, nicht reden zu können, auch wenn man es will. Er konnte nicht mal seiner geliebten Frau sein Herz ausschütten. Klar, er hätte natürlich Sachen auf so ein Tontäfelchen schreiben können, aber das war wohl eher auch nur eine armselige Nothilfe. Auch die Begegnung mit dem Engel, ja, war vermutlich, ja, das hat er bestimmt irgendwie auch mit ein paar Stichworten irgendwie aufschreiben können oder mit wilden Gestiken und sonst irgendwie auch zum Ausdruck bringen können, aber eben nicht mit Worten das beschreiben können. Nun endlich war das Kind geboren. Nun endlich konnte er den Mund aufmachen und ja, Gott auch dafür danken und Gott loben. Doch das Kind wurde geboren und Zacharias blieb stumm. Weiterhin ungewollt. Ja, er konnte weiterhin nicht sprechen. Manchmal müssen wir noch ein bisschen länger warten. Bei Zacharias waren es dann noch 8 Tage, die er dann noch warten musste. Lasst uns da mal wieder einsteigen. Lukas 1 und jetzt ab Vers 59. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber Elisabeth sagte, nein, sein Name lautet Johannes. Was? Riefen sie aus. In deiner ganzen Familie gibt es niemanden, der diesen Namen trägt. Und sie wandten sich an den Vater des Kindes und befragten ihn mit Gesten. Auch hier nochmal, die befragten ihn mit Gesten, als wenn er nicht hören könnte. Der kann nicht reden, aber hören kann er doch. Na ja, gut. Er ließ sich eine Schreibtafel bringen und schrieb zur Überraschung aller, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen und fing an, Gott zu loben. Hey, warum wollt ihr das Kind Johannes nennen? Das geht doch nicht, das passt nicht zu unserer Tradition. Er muss nach seinem Vater benannt werden oder zumindest nach einem anderen männlichen Verwandten. Für Elisabeth, eine Frau in ihrer Kultur, wird es schwer gewesen sein, sich hier gegen die versammelte Gemeinde zu stellen mit diesem Traditionsbruch. Und so griff eben Zacharias zur Schreibtafel und schrieb mit dem ganzen Ausdruck von Deutlichkeit, den man in eine Handschrift reinlegen kann, sein Name ist Johannes. Zacharias hatte sich nicht beirren und davon abbringen lassen, von dem, was sein kleiner Auftrag in dem großen Plan Gottes war. Er sollte das Kind Johannes nennen. Und das tat er auch. Gott ist gnädig. Und genau in dem Moment löst sich die Blockade seiner Stimmbänder und er kann von einem auf den nächsten Moment widersprechen. Ja, und dann sind wir eben bei den Versen, womit diese Predigt eben auch angefangen hat. Mit dem Heiligen Geist erfüllt, sprach Zacharias, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt. Gottes Geist wirkt. Er bringt einen alten Mann vom Zweifeln zum Gotteslob und zur Erkenntnis, dass Gott etwas Großes vorbereitet. Der Name Zacharias bedeutet, Gott gedenkt. Der Name zeigt im Grunde zurück auf Gottes Verheißungen im Alten Testament. Gott gedenkt des Bundes mit seinem Volk. Gott gedenkt seiner Verheißungen und Versprechungen, die er einst gegeben hat. Der Name Johannes, der greift eine bestimmte Verheißung auf und weist damit aber dann nach vorne. Gott ist gnädig. Und seine Gnade wird die ganze Welt erreichen. Gottes Geist wirkt. Anders als bei den Menschen, die vor Jesus lebten und die in der Regel meist nur so punktuell mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, haben wir, die wir uns an Jesus halten, die Verheißung, dass der Heilige Geist in uns ist. Er wirkt auch in dir. Vielleicht sehnst du dich nach einer Engelsbegegnung, so wie Zacharias sie hatte. Oder Maria, oder auch die Engel auf dem Felde. Aber so wie ich das sehe, war keiner von ihnen Gott so nahe wie du, der du dich durch Jesu Sterben am Kreuz nun zu Gottes neuem Bund gehören darfst. Also dass du weißt, dass du dazugehörst. Ich lade dich ein, nimm dir mal in dieser Adventszeit, gerne natürlich auch heute am zweiten Advent, die Zeit einfach auch zu schweigen und in dich hineinzuhören, Gott zu begegnen. Oder schau dir nochmal den Lobpreis von Zacharias an und stimm mit deinen eigenen Worten mit ein. In der Weihnachtsgeschichte bricht die Liebe und Gnade Gottes hervor, wie die Morgenröte an einem klaren Wintertag. Die Sonne geht auf und leuchtet hell und deutlich für all diejenigen, die nicht mehr schlafen und ruhen. Die beiden Eltern, Zacharias und Elisabeth, sind Frühaufsteher. Die Sonne der Gnade ist aufgegangen. Ja, Gott gedenkt seiner Liebe und seiner Gnade.